Ihr Lieben, die Zeit, in der wir leben, scheint, und das ist vielleicht nicht nur mein Eindruck, sondern auch eurer, sich dramatisch zu beschleunigen. Wenn man nur ein wenig in die Nachrichten guckt, in die Zeitungen, in die Medien, da wo wir informiert werden, es geht irgendwie drunter und drüber, sei es im Ausland, sei es politisch, sei es wirtschaftlich, sei es die Umwelt, das Klima, Krieg, es scheint sich zu beschleunigen in dramatischer Weise und man kommt irgendwie gar nicht mehr mit. Und ich glaube, wir sind mit vielen Dingen überfordert, auch dadurch, dass wir das nicht einordnen können, was hier gerade passiert. Es kommt so über uns und manch einer zieht sich dann vielleicht ins Private zurück, macht die Tür zu, versucht sich von der Welt fernzuhalten, weil er nicht mehr damit klarkommt oder sie nicht mehr damit klarkommt und fragt sich vielleicht auch als Christ, tut Gott das alles? Oder tut er nur nichts dagegen? Was bedeutet das? Wie kann ich das alles einordnen, was ich gerade erlebe? Und da sitzen wir doch alle im selben Boot, gerade an diesem 2. Februar 2025. Wir wissen nicht, was am Ende des Monats sein wird, auch politisch hier bei uns. Und was das bedeutet, was das für uns bedeutet, wir wissen es auch nicht, was im Ausland, in den USA oder in der Ukraine, ihr kennt all diese Herde, wo Dinge passieren, Dinge geschehen. Was machen wir damit als Christen? Es ist doch ein großes Warum. Warum das alles? Wie gehe ich damit um? Was habe ich für eine Perspektive, für eine Zukunft? Und wie kann ich das einordnen von meinem Glauben her? Und dann machen Endzeitspekulationen die Runde. Ja, das bedeutet das. Und dann, ihr kennt das, dann ist der Antichrist schnell im Raum. Das bedeutet garantiert das und so und so. Und man versucht es einzuordnen anhand der Bibel, anhand der Weissagungen. Es gibt ja genug Weissagungen in der Bibel, gerade über die Endzeit, gerade über die Zeit, in der wir möglicherweise leben. Oder möglicherweise nicht. Es ist ja immer eine Interpretationsfrage. Was mache ich mit diesen Dingen? Wie gehe ich damit um? Aber irgendwie betreffen sie mich doch. Ich will doch nicht einfach dahin durchgehen, wenn Gott schon geredet hat und auch darüber geredet hat, möchte ich doch gerne wissen. Was macht das mit mir? Wie gehe ich damit um? Und wie kann ich das einordnen in Gottes großen Plan? Und ohne jetzt auf jedes einzelne Detail eingehen zu wollen, weil dann verliert man sich in Spekulation. Das könnte das bedeuten und dieses könnte jenes bedeuten. Mal sich zu besinnen, worum es eigentlich geht, überhaupt. Jenseits von der Zeit, in der wir leben, jenseits von Detailfragen, jenseits von den Herausforderungen, worum geht es eigentlich von Anfang an? Vom Beginn der Zeit, vom Beginn der Menschheit bis zu ihrem Ende, von Genesis, von dem ersten Buch Mose bis zur Apokalypse, bis zur Offenbarung. Worum geht es denn eigentlich? Und wenn wir mal weg von den Detailspekulationen hin auf das große Bild schauen, hilft uns das vielleicht mal einzuordnen, was hier passiert. Und ich bin überzeugt, Gott redet. Und er redet laut und er redet immer lauter. Die Frage ist die des Hörens. Denn der Mensch, durch sein prinzipielles Misstrauen, wie es in der Bibel beschrieben wird, hat sich so sehr davon entfernt, Gott zu hören, in dieser Gottesferne, dass er gar nicht mehr versteht, was denn hier gesprochen wird. Die Sprache Gottes ist so fremd geworden. Und da gibt es auch keinen Google-Übersetzer so ohne weiteres, in die ich das einspeisen kann und schon verstehe ich, was das bedeutet. Aber das, was heute passiert, ist Reden Gottes. Und ich glaube, es ist ein lautes Reden Gottes. Und ich bin überzeugt davon, dass es nicht leiser werden wird, weil das, was wir lesen in der Bibel, die ganze Geschichte, die über tausende von Jahren sich hinstreckt zwischen Gott und seinen Menschen prinzipiell, ist nichts anderes als Reden. Aus einem bestimmten Grund, und da möchte ich euch gerne mitnehmen heute, vom letzten Buch der Bibel zum ersten und wieder zurück. Keine Angst, das wird nicht so lange dauern, wie es sich anhört, denn eigentlich ist es einfach, in Anführungszeichen, in der Offenbarung geht es jenseits von allen Detailfragen, was die Dinge bedeuten, und wir haben Bilder vor Augen von Gericht, von schlimmen Sachen, von Katastrophen und dergleichen, müssen wir uns immer wieder vor Augen und im Gedächtnis halten, worum es eigentlich geht, warum das alles, was das bedeuten soll. Und dass es nicht Drohung im eigentlichen Sinne nur sein soll. Keine Drohbotschaft in dem Sinne, sondern am Ende doch eine Frohbotschaft, wie das Evangelium eben eine Frohbotschaft ist. Und die zieht sich bis in die Offenbarung hinein. Und vielleicht können wir da etwas entdecken, was wir auch entdecken, wenn wir heute in diese Zeit hineinschauen, in der wir leben. Zwangsläufig hat man uns ja auch nicht gefragt. Niemand hätte gedacht, dass die Dinge so laufen können, wie sie gerade laufen. Noch vor ein paar Jahren hätte das niemand gedacht. In Offenbarung 3 sagt Jesus selber, der ja die Offenbarung dem Johannes gibt. Es ist nicht die Offenbarung des Johannes, es ist die Offenbarung Jesu Christi an Johannes, der sie uns weitergibt. Jesus redet hier und er sagt, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum macht Schluss. Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Da ist die Tür, von der wir gerade gesehen und gehört haben. Nur wo ist draußen und wo ist drinnen? Und ich glaube, es ist eine nicht unwichtige Frage, zu überlegen, wo stehst du? Die Frage, auf die wir gleich nochmal zurückkommen, die schon ganz am Anfang der Bibel die eine Frage ist, wo stehst du? Wo bist du, Mensch? Wo bist du, Adam? Wo stehst du? Auf welcher Seite der Tür? Weißt du das eigentlich? Der Mensch, durch sein Misstrauen, hat sich gleichsam ausgesperrt von Gott. Er sagt, ich vertraue dir nicht, dass du es gut mit mir meinst. Und hat damit die Tür zugeschlagen, ausgesperrt. Ihr kennt das vielleicht, wenn man sich aussperrt, hat den Schlüssel im Haus vergessen. Und ja, tolle Sache. Ist uns auch schon mal passiert. Und dann rufst du den Schlüsseldienst, super. Der kommt dann aus Pusemuckel, weiß er halt nicht, steht da nur so eine Handynummer oder so. Und kommt, schließt das auf innerhalb von 2 Sekunden und will 400 Euro. So, in die Richtung. Unbegreiflich. Ist dir vielleicht schon passiert, hoffentlich nicht, aber dann bist du ausgesperrt und musst richtig viel Geld bezahlen, um wieder reinzukommen, obwohl es ja eigentlich eine simple Sache ist. Der hat überhaupt keine Arbeit, der Mensch da. Oder so. Wir haben uns ausgesperrt und der Schlüssel liegt drin. Ausgesperrt vom Paradies, ausgesperrt von der Beziehung zu Gott. Und der Schlüssel liegt drin. Und wir kommen nicht rein, weil wir den Schlüsseldienst gar nicht bezahlen können. Außerdem haben wir die Nummer von dem Schlüsseldienst nicht so ohne weiteres. Aber das muss ja gar nicht sein. Und das ist die Geschichte der Bibel. Gott schickt seinen himmlischen Schlüsseldienst, damit du wieder reinkommst, weil du dich ausgesperrt hast. Er hat den Schlüssel in der Hand und er sperrt dir auf. Und darum geht es. Ich stehe vor deiner Tür und kann dir aufschließen. Aber ich mache das nicht einfach so. Ich klopfe an, weil ich ein höflicher Gott bin. Und zwinge dich nicht. Jesus steht vor der Lebenstür und klopft an, weil ich mich ausgesperrt habe. Und ich stehe vor der Himmelstür sozusagen der Ewigkeit, weil ich mich ausgesperrt habe, sowohl als auch. Er steht vor meiner Tür und ich stehe vor seiner Tür. Was passiert jetzt? Und das ist die große Frage. Wo stehst du und wo bleibst du stehen? Was ist denn die Folge daraus? Er sagt, ich liebe euch Menschen und ich suche die Gemeinschaft und jedem Menschen, der die Tür aufmacht, mit dem werde ich Gemeinschaft haben. Wir werden miteinander essen. Wir werden das tun, was ich schon immer wollte. Ein Leben mit dir, mein Mensch, führen. Ein Leben in Gemeinschaft. Klopf, klopf, klopf. Jemand zu Hause? Klopf, klopf, klopf. Und immer wieder klopf, klopf, klopf. Penetrant. Klopf, klopf, klopf. Dieses leise Klopfen, ganz tief vielleicht, eine Sehnsucht, ein Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ein leises Klopfen, klopf, klopf, klopf. Das ist Gottes Sehnsucht nach dir, die da klopft. Seine Sehnsucht nach dir. Und alle Sehnsucht, die wir haben, beweist nur, dass da einer ist, der Sehnsucht nach mir hat. Eine Sehnsucht von außen. Er klopft und sagt, komm heraus, Mensch. Komm heraus aus deinem selbstgemachten Gefängnis, aus deinen Vorurteilen, aus all den Dingen, die dich kaputt machen, aus all den Sachen, von denen du meinst, du brauchst sie unbedingt. Und sie schütten dich nur zu. Komm heraus, lass los. Wie die ersten Menschen, komm heraus aus dem Busch Adam, in dem du dich versteckt hast. Komm heraus, zeig dich, ich sehe dich doch sowieso. Du brauchst dich nicht verstecken. Die ganze Bibel redet von diesem großen Abstand zwischen Gott und Menschen, der sich aufgetan hat im Misstrauen. Wenn wir hineinsehen in die Stiftshütte damals am Auszug aus Ägypten und später den Tempel, diese ganze Symbolik, Gott ist im Allerheiligsten und der Mensch ist außen vor und bis er zu Gott kommt, der ganze Weg durch die Stiftshütte, durch diese ritualisierte Art und Weise, sich Gott zu nahen, die nur bestimmten Priestern offen stand, vor der Tür, dann kommt der Brandopferaltar, dann kommt das Waschbecken, dann kommt der Vorhang, dann kommt das Heiligtum, links der Leuchter, rechts die Schaubrote, da der Räucheraltar, dann kommt nochmal ein Vorhang und dann kommt erst das Allerheiligste. Boah, was für ein langer Weg zu Gott, der symbolisiert, wie weit man von Gott entfernt ist und wie schwierig es ist, zu ihm zu kommen. Das dürfen nur Priester. Und der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste darf Gemeinschaft mit Gott haben in der eigentlichen Art und Weise. Ausgesperrt. Das ganze Alte Testament redet von nichts anderem als von diesem Ausgesperrtsein von Gott. Und was macht Gott? Weil er das sieht und weil er das weiß. Er sagt nicht nur, komm heraus, Mensch. Er kommt selber heraus. Der Vorhang zerreißt von oben nach unten. Er kommt heraus. Er macht die Tür offen hin zum Menschen, weil der Mensch diesen Weg alleine gar nicht mehr gehen kann. Also geht Gott diesen Weg zum Menschen hin. Er öffnet die Tür von innen, schließt wieder auf und sagt, komm, komm. Aber er prügelt die Leute nicht rein. Er sagt, komm. Die Tür ist offen im Glauben an Jesus, der diese Tür geöffnet hat. Der klopft. Ich stehe vor der Tür. Können wir hineingehen? Aber unsere Tür ist zu. Seine Tür ist offen. Und das ist die Offenbarung Jesu Christi, in der beschrieben wird, wie Gott bis heute klopft bei den Menschen dieser Welt, die so schwer hören. Und durch äußere Ereignisse, wo unser Leben immer schwieriger wird, immer herausgeforderter, immer bedrohter auch. Klopf, klopf, klopf. Ich stehe vor der Tür. Und dann sagt er, ich liebe dich und ich weise dich zurecht. Ich lasse dich nicht einfach so, wie es in dem Text hat, dich laufen, dich gehen, dich ins Verderben gehen. Ich klopfe und sage, Schluss, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Kehre um, merkst du das denn nicht? Und das gilt auch für Christen. Wie viele Menschen nennen sich Christen, sind getauft und sind christlich, sind Christen, aber sie sind nie durch die Tür gegangen. Kehre um, mach Schluss, mach keine halben Sachen bei Gott. Das gilt für alle Menschen, auch für die, die sich schon Christen und Christinnen nennen, aber es vielleicht noch gar nicht sind, weil sie es nur auf dem Papier sind und nie durch die Tür hindurchgegangen sind. Keine halben Sachen. Keine halben Christen. Entscheiden. Und das ist so schwierig, sich zu entscheiden. Klopf, klopf, klopf. Die bleibende Frage. Und jetzt springen wir ganz kurz zurück in die Geschichte, die wir alle kennen, nehme ich an. aus der Genesis, ganz am Anfang, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende, sagt Jesus in der Offenbarung. Ich war da, ich bin da. Und am Anfang, als der Mensch sich schon von Gott getrennt hatte und gesagt hat, ich vertraue dir nicht, ich glaube der Schlange, die mir einredet, du meinst es nicht gut mit mir. Und von diesem Baum ist der Erkenntnis, im Einzigen, was man übertreten hätte können, und das tut der Mensch, am Abend geht Gott im Garten spazieren und will ein bisschen Gemeinschaft mit seinen Leuten haben. Hey, lass uns ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen schnackeln und sagen, wie war dein Tag? Was hast du heute so gepflanzt? Was für Tieren hast du Namen gegeben? So, was der Mensch halt so macht in Eden, laut der Geschichte. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Das ist für mich als Gärtner immer so eine wunderbare Geschichte. Ich kann mir das so gut vorstellen, so ein wunderbarer Garten. Und Gott geht im Garten umher und fragt, hey. Und dann gehen wir spazieren oder sitzen auf einer Bank, schauen in den Sonnenuntergang. Und ich rede mit meinem Gott. So will Gott das. Aber ängstlich verstecken sie sich im Garten oder verstecken sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Ich wollte doch mit dir einen Gartenspaziergang machen. Ich wollte doch mit dir reden. Ich wollte doch einfach ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Jetzt, wo es ein bisschen kühler geworden ist, im Schatten des Ahornbaums. Und du versteckst dich, was ist los? Wo bist du, Adam? Wo bist du, Mensch? Der Mensch hat Angst vor seinem Gott. Plötzlich, weil er sein Misstrauen geäußert hat, weil er durch das, was er getan hat, gezeigt hat, ich vertraue dir nicht. Und nun versteckt er sich und diese Frage, wo stehst du, wo bist du, ist die Frage, die bis heute im Raum steht und die Gott jedem Menschen stellt. Wo bist du, wo stehst du, drinnen oder draußen? Wie lebst du, was tust du, was willst du? All diese Fragen, das ist penetrant. Und er sagt, es liegt mir an dir, du bist mir wichtig, du. Wo bist du, Mensch? Nicht, wo seid ihr Menschen allgemein, sondern wie du, wo bist du? Du persönlich. Nimm's persönlich, weil es ist persönlich gemeint. Im Sinne eines liebenden Vaters, der sich sorgt. Er sagt, wo bist du? Denk doch mal nach. Ich mache mir Sorgen um dich. Ganz persönlich. Es ist so ein weiter Weg in dein Herz und in meins. Genauso ein weiter Weg, wie es damals im Alten Testament verdeutlicht wird, im Tempel von Gott, vom Menschen zu Gott. Genauso ein weiter Weg ist es von Gott zu Menschen. Was muss Gott nicht alles überwinden an Hindernissen und an Schwierigkeiten und an Widerständen und an Misstrauen, bis er in mein Herz kommt? Was für ein weiter Weg. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich will in dein Herz und du machst mir jedes Mal die Tür vor der Nase zu. Ich will nicht getrennt von dir sein. Ich will mit dir Gemeinschaft haben, wie ich es mir damals gedacht habe, im Garten mit dir spazieren gehen. Ich möchte mit dir da sitzen und ein Hamburger essen, hätte ich beinahe gesagt. Ja, einfach so, irgendwas. Ich will einfach mit dir zusammen sein. Das habe ich mir gedacht, das war der Plan und du hast dich getrennt. Und bis heute, es ist so ein weiter Weg. Und jetzt komme ich raus. Ich bin der Schlüsseldienst. Ich mache die Tür auf. Von meiner Seite ist sie offen, aber von deiner ist sie zu. Und auch als Christen, selbst wenn wir mit Jesus leben, wie oft machen wir die Tür zu? Aus Misstrauen, aus Angst, aus falscher Sorge vor einem Gott, der es gut mit mir meint. Mach keine halben Sachen, lass deine Gleichgültigkeit, sagt er. So, und da der letzte Text aus der Offenbarung, solche Texte, die man nicht gerne liest. Deswegen liest keiner die Offenbarung, weil sie uns auf die Füße fallen. Und das sollen sie auch. Und da sollen sie sogar wehtun. Weil Gott liebt, nicht weil er wütend ist oder böse oder irgend sowas. Die Menschen, die all das erleben, was in der Offenbarung beschrieben wird, die vielleicht auch das erleben, was gerade passiert. Sie flehten die Berge und Felsen an, fallt doch auf uns und verbergt uns hinter den Büschen vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann dann noch bestehen? Das sind Worte, die man ausblenden möchte, weil sie, tja, weil sie was? Weil sie mir Angst machen, weil sie Befürchtungen wecken, weil sie vielleicht wahr sind. Die Menschen, und diese Wahrheit zu sehen, sagen lieber, Berge fallt auf mich, als dass ich mich vor Gott stelle, herauskomme aus dem Busch und mich vor ihn stelle, so wie ich bin. Aber das Klopfen bleibt. Klopf, klopf, klopf. Und dann sagt er, lieber ein Fels auf mir, als dass ich die Tür aufmache. Warum? Ich lasse die Tür zu. Mein Zimmer ist nicht aufgeräumt. Du kannst nicht reinkommen. Sagt, dein Zimmer ist nicht aufgeräumt. Oh ja. Ganz klasse. Dein Haus brennt gerade und du erzählst mir, dein Zimmer ist nicht aufgeräumt. Voll witzig, oder? Du lässt mich nicht rein. Ich bin die Feuerwehr, hab den Feuerlöscher und was weiß ich. Und du sagst, mein Zimmer ist nicht aufgeräumt, während dein Dach brennt. Ganz klasse. Es ist nicht ratsam, so zu agieren. Aber der Mensch tut genau das. Und das ist das, was wir, denke ich, heute auch in den Dingen sehen, die wir erleben, das, was Angst macht. Es ist eine Mahnung, die nervt von Gott her. Eine Mahnung, die mir auf die Zwiebel geht, wie man so schön sagt. Aber es ist am Ende doch ein Liebeszeichen. Es kommt auf meine Interpretation an. Das, was ich erlebe, das, was in dieser Welt passiert, wie interpretiere ich das? Nehme ich das persönlich als Angriff? Wie kann er es wagen? Wie kann er es wagen, mich in Frage zu stellen? Wie kann er es wagen, mein Handeln, mein Denken, meine Freiheit und was auch immer ich in den Raum stelle, wie kann er es wagen, mich in Frage zu stellen? Ich, mein Wille geschehe, wie kann er es wagen? Und der Wille des Menschen geschieht. Schaut in die Welt. All das, was passiert draußen, ist der Wille des Menschen, es geschieht. Gott tut das nicht. Er tut nur nichts dagegen, weil wenn er etwas dagegen täte, müsste er alle Menschen versklaven und zwingen, gut zu handeln. Weil offensichtlich tun zu viele Menschen das freiwillig nicht. Wie kann er es wagen, mich in Frage zu stellen? Gott ist schon wütend und ärgerlich über das Leid in der Welt, über das, was wir einander antun, aber er ist immer noch da. Sonst würden wir nicht mehr das Klopfen hören, sondern dann wäre er jetzt gekommen, steht dann nicht mehr vor der Tür, sondern tritt ein und sagt, jetzt ist die Freiwilligkeit vorbei. Das macht Angst. Und es soll mir, glaube ich, auch Befürchtungen wecken, um zu zeigen, jetzt können wir noch handeln. Noch können wir handeln, noch können wir freiwillig agieren, noch können wir Dinge tun, noch können wir entscheiden. Lass deine Gleichgültigkeit, egal wo du stehst, ob du Jesus schon kennst oder nicht, dann ist jetzt Zeit für ein Ja. Ob du ihn schon kennst, aber nie so wirklich ernst genommen hast und immer dein Ding durchgezogen hast, ist jetzt die Zeit für ein Ja. Und ich denke, es ist am Ende die Antwort auf Gottes Sehnsucht nach uns. Gott hat Sehnsucht nach uns. Schon seit wir uns von ihm getrennt haben, damals in Eden, seitdem hat er Sehnsucht und sucht Wege zu uns und ist so weit gegangen. Und nun steht er da. Ich habe die Tür aufgemacht, bin rausgekommen und jetzt stehe ich vor deiner Tür und klopf, klopf, klopf. Was wirst du tun mit meiner Sehnsucht? Pfeif drauf, ob dein Zimmer aufgeräumt ist. Du musst nicht erst toll sein, nicht erst Dinge regeln. Du musst nicht erst dies, das, jenes tun. Lass mich einfach rein. Und dann räume ich dein Zimmer auf. Es ist okay, egal was unter dem Sofa liegt. Ich weiß, was unter dem Sofa liegt. Ich weiß das, was hinterm Schrank liegt. Unterm Teppich. Ich kenne alle Kellerleichen. Selbst die, die du vergessen hast, macht nichts. Lazarus, komm heraus aus deinem Grab. Ich gebe dir neues Leben. Das ist der Ruf. Wo bist du? Komm heraus. Keine Kellerleiche ist zu alt und zu schwierig für ihn. Einfach nur, ja, ich mache die Tür auf. Einladung. Und deshalb glaube ich, und damit möchte ich schließen, ist das, was wir heute erleben, ein immer lauter werdendes Klopfen für uns als Menschen, Ja zu sagen, Gleichgültigkeit zu lassen, sich zu entscheiden. Und das ist heute so unpopulär, sich für irgendwas zu entscheiden und sagen, ja, das, nämlich Entscheidung für das eine, ist ja im Allgemeinen Entscheidung gegen vieles andere. Das ist in so vielen Dingen so, im Leben, im Beruf, in Beziehungen, für einen Menschen entscheiden, damit gegen alle anderen Menschen entscheiden, wenn ich jetzt zum Beispiel heirate oder so, macht man heute immer weniger. Weil es ist so, für einen Gott entscheiden, für einen Glauben entscheiden und glauben, dass das wahr ist. Aber das ist die eigentliche Entlastung, sich nicht alle Möglichkeiten offen halten zu müssen und von einem zum anderen zu springen. Gott lädt ein, klopft an. Ich stehe vor der Tür und ich habe Sehnsucht nach dir. Ich würde gern reinkommen und ein Käffchen mit dir trinken oder was immer dir schmeckt. Und dann lass uns mal reden. Und egal wie dein Zimmer aussieht, ich räume es auf. Es ist okay. Alles in Ordnung. Alles gut. Ich bete mit uns. Danke, Herr, dass du vor der Tür stehst, dass du herausgekommen bist, wo wir uns ausgesperrt haben, vielleicht auch ausgesperrt von unserem eigenen Leben und von dem, was uns wirklich wichtig ist, von dem, wer wir wirklich sind. Und dass du anklopfst und dass du dich sorgst, dass wir dir wichtig sind und du deshalb immer noch anklopfst und noch nicht ein Ende gemacht hast. Hilf, dass wir hören, als deine Kinder ganz neu auf dein Klopfen, aber die Menschen in dieser Welt auf das große Klopfen und verstehen, dass es gar nicht schwer ist und gar nicht schlimm, die Tür aufzumachen. Herr, hilf, dass wir hören und neu hören auf deine Sprache und neu verstehen, was du uns sagen willst, nämlich, dass du uns liebst, unendlich liebst. Und dass deine Sehnsucht uns gilt, jedem Einzelnen. Und deine Frage, wo bist du? Ich sehne mich nach dir. Hilf, dass wir diese Frage ernst nehmen, ganz neu. Amen.